Guten Morgen miteinander, auch im Bistro. Herzlich willkommen. Es nützt, glaube ich, nichts, wenn der Bumerang fortrührt, dann kommt die eh wieder zurück. Ja, ich bin froh, dass die Bibel nicht ganz so kompliziert ist, als der Dani das erklärt hat. Ich glaube, ich ging wieder an den Platz, da werden die jetzt nicht mitreden. Es ist mir zu viel Technik drin. Es war einmal eine Familie zu Zeiten von Jesus, die mindestens 3 Kinder hatten. 2 Mädchen und ein Bub. Und die sind älter geworden, die waren vielleicht im Alter von Jesus. Und der Bursch ist krank geworden. Vielleicht wissen Sie, um wer es geht. Es geht um Maria, Martha und Lazarus. Lazarus ist gestorben und Jesus hat ihn auferweckt. Amen. Das ist die Geschichte von Lazarus. Ich werde dir noch etwas genauer erzählen. Aber einfach, dass ihr wisst, um was es geht. Es sind 44 Verse und ich denke, ich will die nicht vorlesen, sonst schlafen drei. Aber ich werde sie gleich durchgehen. Und meine Gedanken zu den einzelnen Versen einfach sagen. In dieser Geschichte ist viel Menschliches. Muss ich hier noch anschauen? Ah, gut. In dieser Geschichte ist sehr viel Menschliches, aber auch sehr viel Göttliches. Und es geht um Glauben. Und wir haben jetzt gelesen, gesungen von dem Glauben. Und um den geht es. Ich lese mal die ersten 3 Verse. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salbe gesalbt und ihm mit Haaren die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Die 3 Geschwister, die haben Jesus kennt. Die sind mit Jesus unterwegs gewesen. Das merken wir auch später noch. Die sind nicht das erste Mal irgendwo jetzt da. Einfach haben sie etwas mit Jesus zu tun gehabt. Und sie haben an Jesus geglaubt. Sonst wäre ihnen nicht Sinn gekommen, wir könnten eigentlich jetzt Jesus rufen, wenn er krank ist. Ich habe mir ein überlegt, was mache ich als erstes? Gehe ich gerade zuerst als erste Anlaufstelle zu Jesus? Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so gut in dem. Ich probiere viel selber. Und schaue, ob ich es selber lösen könnte. Und ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben, das steht nicht. Aber zuletzt sind sie zu Jesus gegangen. Und das finde ich wichtig. Irgendeinmal haben sie Jesus gesucht und gesagt, der kann uns helfen. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Die Krankheit hat einen Zweck gehabt. Gott hat etwas machen mit dieser Krankheit, mit dem, was da passiert. Seine Herrlichkeit soll offenbart werden. Das heisst eigentlich, Gott soll dir gegeben werden. Seine Macht soll sichtbar werden. Sein Werk soll sichtbar werden. Also eigentlich soll durch die Krankheit Gott sichtbar werden. Das heisst mit dem, dass er soll, der Sohn Gottes und er selber soll in der Herrlichkeit offenbart werden. In den Versen 5 bis 6, Jesus hatte Martha und ihre Schwestern und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieben noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Ist komisch, nicht? Warum wartet Jesus noch 2 Tage dort, wo er war? Obwohl er weiss, er ist krank. Warum? Hat er nicht gesagt, komm, wir nehmen da geschwind ein Taxi oder was auch immer und pressieren. Ich merke, das kennen wir eigentlich auch. Wenn wir etwas haben, haben wir das Gefühl, es muss jetzt gerade sein. Also vielleicht nicht alle, vielleicht die wenigsten, aber es hat sicher der, der das denken. Wenn ich jetzt bete, dann muss es jetzt passieren. Das ist meine Idee und ich finde, so ist es am besten. Und so soll es jetzt passieren. Aber Gott hat da manchmal einen ganz anderen Plan, einen göttlichen Plan. Manchmal begreifen wir Sachen nicht, die passieren. Keine Ahnung. Die haben es wahrscheinlich auch nicht begriffen, was da jetzt hätte passieren müssen. Aber ich bin überzeugt, wir könnten mit den Augen von Gott schauen. Wir sehen es anders. Wir würden ganz anders auf da reagieren, was passiert. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müssen wir viel mehr lernen zu beten, wie Jesus uns das gelehrt hat, im Vater unser. Dein Wille geschehe, im Himmel und auf Erden, und nicht uns. Und viel Zeit sind wir ein bisschen bei uns. Weil wir wissen ja, wie es geht, sein. Aber Gott hat einen Plan für uns. Die Verse 7 bis 8, dann sagt er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Rabbi, wandten sie ein, vor kurzem haben die Juden dort noch versucht, dich zu steinigen, und jetzt wirst du wieder dahin zurückkehren. Wir wollen schon Karten anschauen. Das läuft ja schon da. Sieht man etwas? Nicht so viel, oder? Oder nur ich nicht. Da ist Bethanien. Da haben die drei gewohnt. Da ist Jerusalem. Dort war Jesus vorher noch unterwegs gewesen und musste flüchten und ist an Jordan, dort, wo Johannes den Täufer getauft hat. Auch da ist Jesus getauft worden. Das sind 35 bis 40 Kilometer. Also die Bibel sagt, zwischen Jerusalem und Bethanien sind es etwa 3 Kilometer. Also übersetzt. Und an Jordan sind vielleicht 35 bis 40. Dort war Jesus und dort hat er noch 2 Tage gewartet, bis er zurück auf Bethanien gegangen ist. Und er hat jetzt das Gefühl, nach 2 Tagen, so, jetzt ist die Zeit da, jetzt gehen wir zurück auf Bethanien. Und die Jünger haben gesagt, du bist eigentlich lebensmüde. Du weißt ja genau, die wollen dich umbringen dort. Es ist dort darum gegangen, dass er eigentlich es ist ein Fest gewesen und er ist ausgefragt worden, ob er Jesus wirklich soll beweisen, dass er Jesus ist. Und er hat natürlich mit seinen Worten immer gesagt, dass er Gottes Sohn ist und sie haben das als Lästerung von Gott angeschaut und haben ihn dann wollen steinigen. Vers 9 bis 10. Jesus erwiderte, es ist doch 12 Stunden am Tag hell, oder nicht? Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Da stand durch sie auf die Frage, sie wollen die steinigen. Mit uns, das passt wie nicht da rein. Das ist wie ein Rätsel, was Jesus da gesagt hat. Aber was hat Jesus für eine Aufgabe gehabt auf dieser Welt? Eigentlich nichts anderes als auf ihn zu weisen. Er, der Gottes Sohn ist. Was will er mit dem sagen? In Johannes 8, Vers 12 steht, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das war eine Aussage, die hat er vorher nicht gemacht. Und Johannes 12, 35 bis 36, das war ein bisschen später, das Kapitel. Das Licht ist nur noch kurze Zeit unter euch. Geht euren Weg im Licht, solange ihr das Licht habt, damit die Finsternis euch nicht überfällt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg führt. Glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichts werdet. Das haben wir vorhin gesungen. Es geht hier nicht um Tag und Nacht. Wenn ihr hier, es ist 12 Stunden heiter und dann seht ihr es und nachts seht ihr es nicht. Sondern es geht um Jesus. Es geht darum, ohne Jesus leben wir, wandeln wir in der Finsternis. Und mit Jesus wandeln wir im Licht. Und um das hat er wollen sagen. Und das war so ein Einschub gewesen, wo ich denke, er hätte auch wieder auf sich hinweisen können. Was ist der Grund, warum ich da bin? Also, wissen wir es, nehmen wir die Lampe. Die Lampe vom Leben und gehen vorwärts. Wir gehen weiter im Vers 11 bis 14. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagt er: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagen die Jünger. Sie dachten, er rede von gewöhnlichem Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Das ist schon für die Jünger wieder ein Rätsel gewesen, wo da wieder gekommen ist. Er ist eingeschlafen und ich gehe und werde ihn wecken. Und sie haben gesagt, ja, Schlaf ist gesund. Das hat meine Großmutter immer gesagt. Sie hat schon recht gehabt. Es ist nicht, dass es nicht gesund ist, aber Jesus redet auf etwas ganz anderem. Es geht um den Tod und um die Auferweckung. Jesus sieht viel mehr als wir. Ich habe mir so vorgestellt, wir sehen so einen scheissierauren Blick da, sehen wir, oder Rodore da. Und da haben wir gesehen, wir, oder? Und Jesus sieht einfach so rundum, er hat einen rundum Blick, einen Weitblick. Und darum sind wir manchmal so geschachtelt. Vers 15, 16. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Ja, lasst uns mitgehen, um in ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Titunus gewandt, zu den anderen Jüngern. Der Vers 15 ist für mich so ein Glaubenshilfe-Vers. Oder so Glaubenshilfe. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Manchmal brauchen wir etwas in unserem Leben, das uns hilft, zu glauben. Vielleicht ein Ereignis. Vielleicht etwas, was ihr erlebt habt. Oh, jetzt kann ich dir glauben. Das habe ich jetzt gesehen, das ist etwas. Und das hat Jesus da gesagt, weil sie auf diese Weise an mich glauben werden. Wenn ich jetzt das Wunder tue, weiss ich, sie werden glauben. Und die Leute brauchen das alle. Und dann haben wir hier noch den Thomas. Der Thomas ist ja der, der eigentlich die ganze Geschichte aufgeschrieben hat. Nein, das war Johannes. Der Thomas ist der, der zweifelt hat. Und einer von den Zwillingen. Und er hat da gerade gesagt, jawohl, wir kommen mit, dann gehen wir halt dann sterben. Das war immer noch im Vers 8, oder? Wir gehen dort sterben mit dir. Hat mich noch erstaunt, die Bereitschaft, die er gehört. Mit Jesus stirb ich jetzt. Wenn wir zurückgehen, ist eh alle, oder? Vers 17, 19, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Er ist jetzt zurück auf das, was wir gesehen haben, das müssen wir nicht mehr zeigen, das Bethanien. Und er ist vor dem Dorf, hat er Halt gehabt und hat hier schon vernommen, Jesus ist schon 4 Tage begraben. Also er hat sagen die 35 Kilometer braucht vielleicht 3 Tage. 2 Tage hat er noch gewartet, wo die Nachricht bringen. Dann hat er noch 3 Tage gebraucht für zurück. Geht etwa 8 Tage, oder? Und 4 ist er gestorben. Also der war recht krank, oder? Und gleich hat es ihm nicht pressiert, weil er eben etwas hat wollen, zeigen den Menschen. Und aus Jerusalem sind viele Leute gekommen, die 3 Kilometer, einfach um helfen zu trösten, um das Leid zu teilen mit dieser Familie zusammen. Also es hat auch recht Leute gehabt. Ich habe mir so vorgestellt, dass dort alle, so wie eine Woche lang Trauer gegeben. Und dann ist es vorbei gewesen. Und die haben einfach geholfen, Trauer. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause bei den Trauergästen sitzen. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Die 2 Frauen, Martha und Maria, das sind Personen, über die könnte man, glaube ich, eine eigene Predigt machen. Die sind charakterlich wahrscheinlich wirklich nicht gleich. Das sehen wir auch dort, wo sie die eine Jesus gesalbt hat und die andere war da geschäftig am Servieren. Und da jetzt soll die eine bleiben hocken, Martha ist gegangen, Jesus entgegen. Was mich an dieser Martha fasziniert, ist der Glaube, den sie hat. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist Glaube. Glaube eins. Wenn du da wärst, Jesus gewesen, wäre nicht gestorben. Aber hat sie noch 2. Glauben gehabt? Und dort steht ja, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Das war die 2. Variante. Und das wünsche ich mir für mich, für dich. Ich habe das Gefühl, der erste Glaube ist Plan A, unser. Und wenn der nicht funktioniert, Plan B, der von Gott. Und dass wir das auch glauben können, wenn A nicht funktioniert, da wir eben gerade denken, was jetzt sein soll. Dass Jesus einen anderen Plan hat. Und Martha gewusst, der funktioniert auch. Der funktioniert. Alles, was du erbittest, wird er dir geben. Und dann sagt Jesus darauf aber, dein Bruder wird auferstehen. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Das war die Prophetin. Wieso hat die das gewusst? Also sie hat gemeint, sie wüsste es. Warum ist sie auf da gekommen, das wird geschehen am letzten Tag, wenn die Toten auferstehen? Ich habe gemerkt, Martha hat gut zugelassen, wenn Jesus geredet hat. Wir lesen Johannes 5, ein bisschen vorhin, 27 bis 29. Da haben wir recht zurecht. Seid deshalb nicht erstaunt. Ja, das ist doch gerade weiter. Wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden. Die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung geweckt werden. Also, Jesus sagt da, hat doch gesagt, es werden alle auferweckt, wenn er kommt und wenn er redet. Wenn sie die Toten die Stimme vom Sohn hören. Und das hat Martha gewusst, dann werden sie auferwecken. Dann werden sie auferstehen, eigentlich alle, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ihrer Verurteilung steht da. Und darum hat sie die Antwort gegeben. 25 bis 27, da sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ja, der Satz manchmal gelesen. Eigentlich kennt man den, doch ganz einfach, oder? Aber ja, das ist gar nicht so einfach. Da innen steht noch, ich bin die Auferstehung. Da habe ich mir überlegt, was ist da? Ich habe mich da irgendetwas hier steigern, habe ich nicht unbedingt wollen. Aber einfach zum Resultat, wo ich oben, wenn ich sage, ich bin der Richard, ich bin Schreinermeister, ich bin 60 gewesen, ich bin 75 Kilo, ein bisschen mehr natürlich, aber wenn ich von mir rede, einfach ich bin, dann bin ich noch ein Eidgenoss. Das sind Eigenschaften. Das sind Eigenschaften von mir, die helfen die euch etwas. Dann könnt ihr nichts anfangen. Ihr wisst noch etwas mehr, aber für euch ein Leben nützt sich das nichts, oder? Und wenn ich noch sage, ich bin krank oder ich bin gesund, nützt es nichts. Wenn aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der gute Hirte, das Licht von der Welt, der Sohn Gottes, was bedeutet das? Was ist das denn? Was bedeutet das für mich? Wenn er sagt, ich bin, du verstehst. Und wenn wir einen Weg mit Jesus gehen wollen, habe ich gemerkt, an dem Ich Bin, können wir nicht vorbei. Es gibt nichts, oder keine andere Art, das ewige Leben zu haben, ohne Ich Bin. An dem Ich Bin vorbeizugehen oder mit ihm zu gehen. Weil er ist da. Und wir tun das noch ein bisschen kompliziert. Dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt auf den Mond will, also nicht, dass ich will, aber wenn ich jetzt will, muss ich mir überlegen, wie viele Varianten habe ich auf den Mond zu gehen. Wahrscheinlich eine, oder? Irgendeine Rakete hinhocken, ein Raumschiff, oder, keine Ahnung, ich bin noch nie da oben gewesen, aber es gibt nicht viele Varianten. Es gibt einfach eine. Und da habe ich den Eindruck, das ist mit Jesus genau das Gleiche. Es gibt keine Alternativmöglichkeit, weder ich bin. Also darin. Darin. Er sagt, ich bin der Weg. Johannes 14, Vers 6. Das Wort und das Leben. Gehen wir in der Schweiz zu dem Vers weiter. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nie sterben. Und zweimal leben und zweimal sterben vor. Das Leben, finde ich, ist das Gleiche gemeint. Das Leben ist immer das ewige Leben. Wer glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Das erste Sterben ist der Tod, den wir alle werden durchgehen. Die Ausnahmen sind relativ klein. Die, die nicht müssen sterben, wirklich. Aber jetzt werden wir alle durchgehen. Das zweite Sterben, dort steht im Lukas 20, 34 bis 36, es geht dort darum, die Juden haben gesagt, Jesus, wie ist da? Es sind drei Brüder oder vier oder fünf, keine Ahnung. Der erste hat geheiratet und hat eine Frau gehabt. Er ist gestorben. Nach Gesetz hat der zweite Bruder die Frau übernommen. Er ist auch gestorben. Dann ist der dritte Bruder gekommen, die Frau wieder übernommen. Keine Ahnung, wie manchmal. Und wo alle gestorben sind, sagen sie, wie ist da im Himmel? Wem seine Frau ist denn da? Und da sagt Jesus, In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten auferstehen und eine sehr spannende Aussage. In der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten auferstehen und an der kommenden Welt teilhaben, heiraten dann nicht mehr und werden auch nicht verheiratet. Jetzt kommt der Vers. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Kinder Gottes. Auch wenn er stirbt und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Das ist das ewige Leben und das ist da mit dem gemeint, dass er nicht mehr kann sterben, wenn er mal dort ist im Himmel. Sondern dann sind wir den Engeln gleich, sagt da Jesus. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Glaubst du da? Martha sagt, ja, Herr, ich glaube da. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt hat müssen kommen. Und du, glaubst du da? Dass Jesus du verstehst und das ewige Leben. Vers 28 bis 31. Martha danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachte, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Martha hat Maria gerufen und gesagt, der Meister lässt dich rufen. Jesus wird gesagt, da ruft Maria. Und was Maria macht, sie ist aufgekumpelt und gesprungen. Sie ist gegangen, sie hat gehört, sie ist zu Jesus gegangen. Weil Jesus hat sie gerufen. Und wo sie nachher zum Dorfeingang gekommen ist, dort wo Jesus noch war, wo sie ihn gesehen hat, steht, so wie Maria an dem Dorfeingang kam und sie es erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Merke dir etwas. Zwei grundverschiedene Frauen, aber genau der gleiche Glaube. Es ist genau der gleiche Vers, was Martha gesagt hat. Wenn du da gewesen wärst, wäre Jesus nicht gestorben. Sie haben wirklich an Jesus geglaubt. Sie haben gewusst, er kann da. 33 bis 37. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragt er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Ja, bei Jesus sind da Emotionen hochgekommen. Zorn und Schmerz. Ich weiß nicht, Schmerz verstehe ich. Zorn, habe ich überlegt, warum kommt Zorn hoch? War es wegen dem Kleinglauben, den die Leute hatten? Ich weiß nicht. Aber den Schmerz verstehen wir. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte über sie und sagte, das ist sorry, das ist Lukas 1941, die Trauer, warum ich auf den Kleinglauben komme. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sich vor sich liegen sah, weinte über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Jesus hat um die Stadt gebrüllt, die nicht konnte begreifen, warum er gekommen ist. Die keinen Glauben hatte. Die ihn nicht erkannt hat. Und ich denke, vielleicht brüllt Jesus heute noch manchmal über uns. Wenn wir nicht, weil wir nicht so einen guten, grossen Glauben haben. Weil wir nicht verstehen, was er sagen will. Keine Ahnung. Vers 37, haben wir hier noch. Und einige von ihnen meint, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Das sind Juden und die sind Leute, Verwandte vielleicht. Und da ist mir ein bisschen aufgefallen, der Unterschied zwischen dem Glauben, den die haben, und der von der Martha, dem Glauben von der Martha. Sie haben gesagt, im Vers 37 steht, dass er hätte ja können. Vielleicht hätte er können. Vielleicht er hätte ja auch können blinden sehen machen. Vielleicht hätte er auch können Lazarus auferwecken. Oder gesund machen. Nein, es geht ums gesund machen. Aber Martha hat eigentlich gewusst, wenn du da wärst, du hättest können. Und das ist wieder eine Frage an uns. Wie ist dein Glaube? Jesus, ich weiss, du kannst. Ich weiss, du kannst, oder? Vielleicht könnte ja Jesus da. Ist für mich nicht ganz gleich. Vers 38 bis 40. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang von einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha ein, die Schwester ist verstorben. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Es kommt da wieder Zorn und Schmerz. Vielleicht ist er auch zornig gewesen, dass Satan eine Macht hat über diese Welt. Ich weiß nicht. Aber es ist einfach noch interessant. Jesus ist Mensch geworden, ganz Mensch. Und er hat Emotionen gezeigt, er hat Emotionen gehabt. Und dann kommt der Einwand von der Martha. Der stinkt schon. Nach 4 Tagen, dort ist das Klima nicht kühl, klar, es war ein Höhlengrab, aber die das kennen, das ist nicht angenehm. Und was sagt Jesus? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du Gottes Macht sehen. Wenn du glaubst, wirst du das Werk Gottes sehen. Wichtig ist, dass du glaubst, was ich jetzt mache, was ich sage. Und das gilt auch für uns. Wenn du glaubst, wirst du sehen. Wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Gottes Ehre. Vers 41 bis 44. Man nahm den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete einen Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Da jetzt noch zwei ganz interessante Sachen im Satz in dem Abschnitt hin. Jesus sagt, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Mal Matthäus 21, 22 anschauen, geschwind. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Sagt Jesus zu uns Menschen. Markus 11, 24. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Zweimal eigentlich. Und was sagt Jesus zu Gott? Ich weiß, dass du mich erhört hast. Und ich denke, wir sind Kinder Gottes. Und mit diesen zwei Versen, die wir jetzt gehört haben, dürfen wir das sagen. Jesus, ich weiß, dass du mich hörst. Dass du mir erhörst, was ich, um was ich bitte, du erhörst mich. Und das Zweite, was wir hier noch sehen drinnen, ist, ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das Anliegen von Jesus, als er gehört, als er Lazarus gesund gemacht hat oder auferweckt hat. Und das ist noch das Anliegen von Jesus, auch heute noch. Ich will, dass sie glauben. Wegen dem bin ich auf die Erde gekommen. Wegen dem hat mich der Vater im Himmel auf die Erde geschickt, dass die Menschen glauben. Die Gelegenheit haben wir heute noch. Das ist sein Wunsch. An euch, an uns, an jedes, an die ganze Welt. Ich will, dass sie glauben, dass du mir geschickt hast. Amen.